ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen, ich bin Ann-Christine Schenten. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, dann würde knapp ein Drittel der Brandenburgerinnen und Brandenburger die AfD wählen. Das ist das Ergebnis des neuen Brandenburg-Trends von Infratest DIMAP im Auftrag des RBB. Mit 32% läge die AfD 9 Prozentpunkte vor der SPD. Dahinter folgt die CDU mit 14%. Aus der RBB-Redaktion für Landespolitik berichtet jetzt Amelie Ernst.
Damit gewinnt die AfD im Vergleich zur letzten Umfrage im Dezember noch einmal 2 Prozentpunkte hinzu, während die SPD 5 Prozentpunkte verliert. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht als zweite Regierungspartei verliert. 9% bedeuten 3 Prozentpunkte weniger als zuletzt. Größter Gewinner der Umfrage ist die Linke. Sie legt um 5 Prozentpunkte zu und wäre mit ebenfalls 9% wieder im Landtag vertreten. Die Bündnisgrünen stagnieren bei 5% und müssten erneut um den Einzug in den Landtag bangen. Mehr als die Hälfte der rund 1.100 befragten Wahlberechtigten ist mit der Arbeit der Landesregierung wenig oder gar nicht zufrieden. Unter den Anhängern der AfD sind es 81%, unter denen der SPD nur 21%. Bei den Unterstützern der anderen Parteien halten sich Zufriedenheit und Unzufriedenheit in etwa die Waage. Was die Zufriedenheit mit der Landesregierung betrifft, liegt Brandenburg nun im Vergleich der Bundesländer auf einem der letzten Plätze. Am größten ist die Zufriedenheit mit den Regierenden derzeit in Schleswig-Holstein, Hamburg und Baden-Württemberg. Besonders groß ist die Unzufriedenheit offenbar mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht als Teil der Regierungskoalition. Nur 19% der Befragten bewerten die Arbeit des BSW positiv. Auch die Unterstützung für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat laut Brandenburg-Trend einen Tiefstand erreicht. Nur noch jeder zweite Befragte ist mit dessen Leistung zufrieden oder sehr zufrieden. Auch hier liegen die Werte in vielen anderen Bundesländern höher. Ein Grund dafür könnten die jüngsten Entscheidungen der neuen Landesregierung sein. 2/3 der Befragten halten es für falsch, dass im neuen Haushalt keine neuen Stellen, beispielsweise für Lehrkräfte, vorgesehen sind, sondern nur für die Polizei.
Der neue Brandenburg-Trend ist da. Amelie Ernst hat ihn uns vorgestellt. Jetzt nach Berlin, innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings, kaum noch mit dem privaten Auto fahren können. Das fordert eine Bürgerinitiative mit dem Namen Volksentscheid Berlin autofrei. Der Senat ist skeptisch, hatte geklagt, aber die Initiative hat jetzt Rückenwind vom obersten Berliner Gericht bekommen. Rein rechtlich zumindest steht dem Volksbegehren nichts im Wege. Angela Ulrich.
Es ist ein Paukenschlag, den Ludgera Selting, die Präsidentin des Berliner Verfassungsgerichts, schnörkellos vorträgt.
Es wird festgestellt, dass der Antrag auf Einleitung des Volksbegehrens Berlin autofrei zulässig ist.
Zulässig und zwar ohne Wenn und Aber, macht Selting in der Urteilsbegründung klar. Weder verstoße der Gesetzentwurf gegen die Berliner Landesverfassung noch gegen das Bundesfernstraßenrecht. Unverhältnismäßige Eingriffe in die Rechte von Autobesitzern sieht das Gericht auch keine. Und auch wenn die Verfassungsgerichtspräsidentin das keinesfalls als inhaltliche Wertung verstanden wissen will, Marie Wagner vom Volksentscheid Berlin autofrei spricht von einem Sieg auf ganzer Linie.
Ich freue mich wirklich sehr über die Urteilsverkündung. Es fällt uns natürlich ein großer Stein vom Herzen, dass wir jetzt endlich voranschreiten können. Denn was wir in den letzten Jahren vom Senat gesehen haben, ist, dass er den Rückwärtsgang eingelegt hat in Sachen Verkehrswende.
Ziel der Initiative ist es, den Autoverkehr in der Berliner Innenstadt drastisch runterzufahren. Nach einer Übergangszeit sollen fast alle Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings mit Ausnahme der Bundesstraßen zu autoreduzierten Straßen erklärt werden. Private Autofahrten sollen pro Person nur bis zu 12-mal im Jahr möglich sein. Ausnahmen soll es geben, unter anderem für Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr, Busse und Lieferverkehr. AfD-Verkehrspolitiker Rolf Wiedenhaupt findet das absurd.
Es würde dazu führen, dass die Innenstädte bankrott gehen, die Einzelhändler, die kulturgroßen Einrichtungen. Und die Menschen werden in der Mobilität extrem behindert, wenn sie nicht mehr in die Innenstadt dürfen.
Verkehrssenatorin Bonde reagiert mit einer Breitseite. Sie lehne den Gesetzentwurf ab, mache Angebote, keine Verbote in der Verkehrspolitik. Die mitregierende SPD ist ähnlich skeptisch. Ziel okay, Weg nicht, sagt Tino Schopf und schlägt stattdessen vor.
Wir sind der Meinung, die größte Stellschraube für weniger privaten Autoverkehr in der Stadt sind zum einen sichere Radverkehrswege, aber auch ein attraktiver, leistungsstarker und vor allem gut ausgebauter ÖPNV, damit eben die Autofahrer sagen können, jawohl, deswegen lasse ich auch mein Auto stehen.
Sogar bei Linken und Grünen gibt es eher verhaltenes Lob für das Gerichtsurteil. Grundsätzliches Ziel der Initiative, super, Methoden mal schauen, sagt Grünen-Verkehrspolitikerin Antje Kapek.
Bei den konkreten Schritten muss man sich das en Detail nochmal angucken, ob die Machbarkeit tatsächlich so ohne weiteres möglich ist. Aber das ist ja jetzt auch genau die Aufgabe vom Abgeordnetenhaus.
Das Parlament hat nach dem Urteil nun nämlich 4 Monate Zeit, über den Gesetzentwurf der Initiative Berlin autofrei zu beraten. Es kann ihn übernehmen, ablehnen oder etwas Eigenes einbringen. Passiert nichts dergleichen, will die Initiative Schritt 2 gehen, Stimmen für einen Volksentscheid zu sammeln. Rund 7% der Wahlberechtigten bräuchte es, gut 175.000 Stimmen. Im nächsten September, wenn in Berlin sowieso wieder gewählt wird, könnte der Volksentscheid für eine autofreie Berliner Innenstadt starten.
Angela Ulrich berichtete. Und wir bleiben noch kurz in Berlin. Wie bringt man Geflüchtete und Arbeitsmöglichkeiten besser zusammen? Das fragen sich beispielsweise immer wieder die Berliner Jobcenter und gehen mit ihren Angeboten auf die Kundschaft auch außerhalb der Vermittlungszimmer zu. Das Jobcenter Berlin-Mitte zum Beispiel hatte heute zu einem Tag der Möglichkeiten eingeladen. Annette Mirsch war dabei.
Im Jobcenter Berlin-Mitte an der Müllerstraße summt es wie im Bienenstock. Auf den Gängen, in Zimmern und Wartesälen ist ordentlich was los. Interessierte aus vieler Herren Länder sind auf der Suche, wie diese beiden Frauen aus Syrien, die seit 10 Jahren in Deutschland leben.
Ich suche meine Arbeit von den Kindergarten. Ich habe in Weiterbildung gemacht, auch B1 gemacht. Auch ich liebe die Arbeit in den Kindergarten.
Ich gemacht Ausbildung mit Altenpfleger.
Altenpfleger, ja. Eingeladen hat das Jobcenter die Besucher schriftlich. Wer hier ist, tut das freiwillig, also ohne Zwang. 40 Arbeitgeberstände sowie 40 Beratungsstände rund um Weiterbildung, Kinderbetreuung und psychische Gesundheit sind aufgebaut, teils dicht umlagert. Wie der von Karin Al-Chardet. Ihr Träger hilft Geflüchteten, die Arbeit suchen.
Indem wir ja, die begleiten zu Arbeitgebern, die, auch mit Sprachmittlung Lebensläufe aktualisieren oder überhaupt erstellen und Kontakte zu Arbeitgebern herstellen.
Viele freundliche Kontakte und Gespräche mit Interessierten hat auch Detlef Fehlert. Er sucht Nachwuchs für seinen Rohrreinigungsnotdienst in Berlin-Pankow. Wirklich tief aber gingen die Gespräche an seinem Stand leider nicht, bedauert er.
Mein Arabisch ist null und das Deutsch vieler, die hier anwesend sind genauso null. Kann man gar nichts machen, die müssen erst mal Deutsch lernen. Wenn jetzt zum Beispiel in eine Berufsschule geht, der kann das ja gar nicht dem folgen, was da gelehrt wird. Wir haben dasselbe Problem, der hat Kundenkontakt. Wie will er sich mit dem Kunden verständigen? Das ist ein Riesenproblem.
Das bestätigt auch Birgit Rock, stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters Berlin-Mitte. Sprache sei das Hauptproblem, wenn es um die Vermittlung von Flüchtlingen geht. Nicht eine fehlende Arbeitserlaubnis.
Die Kundinnen und Kunden, die bei einem Jobcenter sind oder bei einer Arbeitsagentur, die müssen alle eine Arbeitserlaubnis haben, weil die Grundvoraussetzung dafür ist, um eine Arbeit aufzunehmen. Es gibt natürlich noch Kunden, bei denen die Asylverfahren laufen, die haben noch keine.
In ganz Berlin leben derzeit rund 68.000 erwerbsfähige Geflüchtete, heißt es von der Bundesagentur für Arbeit. Die müssten fürs Arbeitsleben ermutigt und ertüchtigt werden. Der Tag der Möglichkeiten im Jobcenter kann dafür Ideen liefern. Das hofft auch diese junge Afghanin.
Ich möchte Deutschkurs. Nach dem Deutschkurs möchte ich als Ausbildung Krankenschwester machen.
Ihre Chancen stehen nicht schlecht, denn sie hat bereits einen persönlichen Jobcoach an ihrer Seite von einem sozialen Träger aus dem Wedding.
Die Reportage von Annette Mirsch war das.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Freitag 10 Uhr in Berlin-Zehlendorf, Riemeister-Ecke Wilski-Straße. An einem weißen Flachbau prangt in etwas altmodischer Leuchtschrift das Wort Frisierkunst. Aber im Inneren des Gebäudes ist kein Friseur mehr, sondern ein Kiez-Treff. Immer freitags wird hier in der kleinen Küche im Keller Suppe gekocht und oben verkauft. Heute von Conny Polzin. Die ist eigentlich Werbekauffrau, heute aber zaubert die Hobbyköchin ihre Kreation für die Nachbarschaft. Und zwar
eine Süßkartoffel-Möhrensuppe mit einem Feta-Topping. so ein bisschen leicht süß und herzhaftes Topping. Wir gucken halt immer so ein bisschen, weil wir auch Wert darauf legen, hochwertige Zutaten zu verwenden, schauen wir immer vorrangig Bio oder regionales Gemüse. Und klar, regional ist dann halt das, was gerade da ist und was auf dem Feld wächst.
Der Kieztreff in Zehlendorf liegt in der vor 100 Jahren erbauten Waldsiedlung von Bruno Taut, einem Architekten der klassischen Moderne. Aufgrund ihrer bunten Fassade wird sie Papageiensiedlung genannt. Der Treff hier soll die Anwohnenden zusammenbringen. Den Namen der Räumlichkeiten hat der Kieztreff behalten. Frisierkunst. Die Buchstaben stehen unter Denkmalschutz, denn hier war wirklich einmal der Friseursalon der Papageiensiedlung. Hobbyköchin Conny Polzin wird heute von der pensionierten Ärztin Gertrud Theobald unterstützt.
Wir denken, das ist ja eigentlich auch ein lustiger Name. Damit heben wir uns von anderen Kieztreffs, die gibt es ja jetzt in vielen Bezirken, auch mit dem Namen ein bisschen ab.
Kurz vor 12 Uhr, es wird noch abgeschmeckt.
Probier mal die Suppe oder ob ich sie noch schärfer machen darf.
Ja, das ist halt immer so eine Sache mit der Schärfe, ne? Ich vertraue den Leuten, die hier kochen. Wir lernen uns ja hier kennen. Und klar hat jemand sozusagen eine kleine Feuertaufe hier, der das erste Mal kocht. Der wird natürlich ein bisschen beäugt und da wird natürlich gekostet am Anfang.
Sagt Conny Polzin, selbstgemacht schmeckt natürlich immer am besten.
Herzlich willkommen. Wir haben heute Apfel mit Curry.
Ist der Linsenapfel-Curry scharf?
Nee, alle sagen, es ist nicht so scharf.
Nicht so scharf, okay, dann nehme ich die andere Suppe.
Okay.
Inzwischen hat die freitägliche Suppenküche regen Zulauf aus der Nachbarschaft.
Wenn ich Zeit und Hunger habe, muss ich sagen, dann komme ich hier gerne freitags und esse hier mal eine Suppe und treffe andere Leute aus der Nachbarschaft.
Heute habe ich Glück, dass ich Homeoffice machen kann und in der Mittagspause mich verwöhnen lassen kann.
Wenn man sich so sympathisch ist, tauscht man sich auch privat aus und erzählt private Sachen. Finde ich auch interessant. Erfährt man ja auch immer irgendwie Neuigkeiten oder so.
4,50 Euro kostet ein Teller Suppe mit Brot. 10 Freiwillige kochen im Wechsel hier jeden Freitag. Unterstützung wäre laut Conny Polzin herzlich willkommen.
So 3, 4, 5 Leute noch zusätzlich wären super, weil wir ja auch unser Angebot erweitern wollen. Also vielleicht doch noch mal einen anderen Tag in der Woche eine Suppe anbieten können oder irgendwas anderes.
Eine Familie mit 2 Kindern ist gerade erst in die Papageiensiedlung gezogen und heute zum ersten Mal hier beim Kieztreff. Mutter Maria erzählt, dass nach anfänglicher Skepsis auch die Kinder mit Begeisterung mitgegessen haben.
Die wollten erst keine Suppe und dann, die Töpfe sind auch leer. Die Töpfe sind tatsächlich leer. Wir haben das letzte Stück Quiche und die letzten beiden Teller Suppe erwischt.
Am nächsten Freitag gibt es ja aber wieder frisch gekochte Suppen in der Zehlendorfer Frisierkunst.
Jetzt schauen wir nach Brandenburg. Das nächste heiße Sommerwochenende, das steht ja vor der Tür. Und da wird es wahrscheinlich an den Brandenburger Badeseen und in den Strandbädern wieder voll werden. Einfach ins kalte Wasser springen, das ist aber oft gar nicht mal so eine gute Idee. Denn an vielen Badestellen und auch in einigen Bädern gibt es momentan keine Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer oder nur eingeschränkt. rbb24-Reporterin Sabine Löprig hat sich umgehört.
Sie kommen zur Hilfe, wenn jemand im Wasser in Not gerät. Rettungsschwimmer. Doch sie sind auch in dieser Badesaison Mangelware, sagt Sandra Jörke vom Stadtbad Templin. Das konnte in diesem Jahr noch gar nicht öffnen.
Wir suchen dringend RettungsschwimmerInnen für die Öffnung des Stadtbades in Templin. Wir hatten gehofft, im Minimalbetrieb eröffnen zu können. Trotz intensiver Suche haben wir bislang immer noch nicht die passenden Fachkräfte für uns gewinnen können. Wir sind wirklich wie Goldstaub, das muss man schon sagen.
In Templin wollen Freibad und Therme daher im nächsten Jahr in Sachen Rettungsschwimmer zusammenarbeiten. In Angermünde hat die Stadt kurzerhand eigene Rettungsschwimmer ausgebildet. Damit kann das idyllische Strandbad Wolletsee den Sommer über ganztägig geöffnet sein. Insgesamt ist es aber schwierig bis unmöglich, tatsächlich alle beliebten Bäder und Badestellen mit ausgebildeten Rettungsschwimmern zu besetzen. Das betont Benedikt Michaelis von der DLRG Brandenburg an der Havel.
Das merken wir selber bei uns in unseren Tätigkeiten, dass wir da immer wieder mehr Rettungsschwimmer benötigen, als wir haben. Und natürlich auch in dem, was wir an Anfragen bekommen von Ortgruppen, Schulklassen oder anderen Gruppen, die natürlich einen Rettungsschwimmerinnen oder Rettungsschwimmer für ihre Ausflüge benötigen und dann bei uns anfragen, ob wir da unterstützen können.
So muss das Brückenschwimmen in Brandenburg an der Havel in diesem Jahr ausfallen. Die Mitglieder des Ortsverbands sind unter anderem mit Schwimmunterricht und Katastrophenschutz gut ausgelastet. Man dürfe nicht vergessen, dass das alles Ehrenamt sei, sagt Michaelis. Eine andere Lösung haben die Betreiber vom Seebad Kaput gefunden. Vater Kai Kablitz und sein Sohn sind nämlich beide Rettungsschwimmer und mussten in all den Jahren noch keinen einzigen Badegast an Land ziehen. Zum Glück, sagt Kablitz und hofft, dass das auch in diesem Sommer so bleibt.
Das war der Bericht von Sabine Löbrig und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie haben Lust auf geheime True-Crime-Fälle? Dann ist der Podcast Dark Matters genau das Richtige. Es geht um Verrat, Tarnung und Mord. Eva-Maria Lemke taucht mit Ihnen tief ein in die Welt der Geheimdienste. Alle drei Staffeln finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.